Ja, schön, dass ihr hier seid, zu dem doch eher bisschen exotischen Thema. Um Instrumentierungstechnologien in Java. Ich weiß nicht, was ihr so erwartet habt, wenn ihr den Vortragstitel gehört habt. Vielleicht habt ihr gedacht, so, dass es so wie typischer Java-Quelltext vielleicht aussieht, hier irgendwie eine Implementierung vom Observer-Pattern. Und vielleicht war dann eure erste Assoziation sowas hier, als ihr Instrumentierungstechnologien gedacht habt. Aber nein, das ist nicht ganz der Fall. Instrument heißt da irgendwie von Lateinisch Instrumentum, Apparat, Gerät, Hilfsmittel. Also ist eigentlich irgendein Tool, um was mit der Software zu machen. Und in dem Fall ist es sind Instrumentierungstechnologien, Technologien, die zur Laufzeit oder auch zur Bildzeit das Verhalten unserer Software vorab ändern. Das heißt, wir haben einen spezifizierten Quelltext, wo das Verhalten halt definiert wird. Und die Instrumentierungstechnologien ändern dieses Verhalten. Das Konzept gibt es in allen Technologien, also in allen Sprachen in irgendeiner Form. Und wir schauen uns das hier in Java an. Wieso schaue ich mir das an oder wieso ist das für mich ein Thema? Ich beschäftige mich eigentlich, also ich bin eigentlich Analyse von Software. Das heißt, wie kann man verstehen, überhaupt eine Software verstehen, wie sie sich verhält? Wie kann man verstehen, wie so eine Software vielleicht an bestimmten Stellen langsamer ist, als man das erwartet oder wie so es Regressionen gibt? Also bin sozusagen an der Assistenzprofessor an der Lancaster University in Leipzig und genau beschäftige mich allgemein so mit Performance-Analyse. Und wenn man oder Quelltextanalyse, Programmverhaltenanalyse und im Speziellen halt Performanceanalyse. Und eine Sache, die man halt immer braucht, so als Basistechnologie, wenn man Laufzeitverhalten untersuchen will, ist halt, dass man das Laufzeitverhalten irgendwie misst. Und da in dem Kontext habe ich mich sozusagen damit beschäftigt, vor allem wie der Overhead von solchen Instrumentierungstechnologien ist. Und ja, auf der Basis erzähle ich jetzt so ein bisschen, was das für Technologien sind, was die können, was man damit vielleicht auch mal theoretisch machen könnte, was die Leute sich dabei gedacht haben. Und eben dann am Schluss werde ich ein bisschen was dazu erzählen, was der Overhead ist. Genau. Erstmal werde ich so grundlegend dazu erzählen, was ist überhaupt sozusagen, wann wendet man Instrumentierung an? Das sozusagen kann Teil des Bildprozesses sein oder halt vom Start von so einer Anwendung. Dann werde ich auf drei verbreitete und auch noch aktuell gewartete Technologien eingehen und dann eben auf den Overhead-Vergleich. Los geht's mit der Instrumentierung. Was wollen wir machen? Wir wollen den ausgeführten Quelltext ändern. Das heißt, sozusagen auf konzeptueller Ebene kann man sich das vorstellen. Wir wollen das eine Zahl verdoppeln. Haben wir eine Methode, die kriegt hier so ein Integer, der soll verdoppelt werden. Und dann wird halt die Zahl mal 2 ausgegeben. Das ist unsere Methode. Die ist irgendwie kompiliert. Da haben wir den Bytecode von. Und was die Instrumentierungstechnologie macht, wir wollen das vielleicht debuggen oder wir wollen irgendwie verstehen, wie sich das Programm verhält. Die Instrumentierungstechnologie kann uns zum Beispiel so ein Logging-Statement reinschreiben. Das heißt, wir haben sozusagen diese obere Variante von dem Quelltext, das ist vielleicht unser echter Quelltext. Und dann zur Laufzeit verhält es sich so, als hätten wir so ein Logging-Statement reingeschrieben. Das ist so das ganz grundlegende Prinzip. Wir können das auch komplexer ändern, wir können Methoden hinzufügen, wir können Variablen hinzufügen, Klassen hinzufügen. Im Grunde alle Freiheitsgrade, die wir haben, wenn wir überhaupt Software entwickeln, das können wir auch mit den Instrumentierungstechnologien machen, im Nachhinein an einer schon laufen oder an einer Software, die wir starten. Wieso machten wir das? Ursprünglich, so historisch, war da mal der Gedanke, dass wir Separation of Concerns wollen. Das heißt, wir haben sozusagen verschiedene Anliegen, die in unserer Software erfüllt werden wollen. Wir haben vielleicht irgendwie einen Authentifizierungsteil unserer Software. Wir haben vielleicht, weiß ich nicht, wenn wir so ein typisches Online-Shop haben, wir vielleicht ein Kassensystem. Wir haben was unsere Produkte verwaltet und so weiter. Und das sind vielleicht irgendwie Microservices. Und dann das ist ja schon eine ältere Idee, das sozusagen so Services zu unterteilen. Und damals haben sich die Leute so gedacht, auch wenn wir jetzt sozusagen unsere 5 Microservices haben, dann gibt es immer noch die gleichen Anliegen quasi. Das haben die dann so Cross-Cutting-Concerns genannt, die gleichen Anliegen, die aber an ganz verschiedenen Stellen im Quelltext adressiert werden. Also zum Beispiel Logging ist ja im Grunde irgendwie immer das Gleiche. Man schreibt es einmal auf, ist so total verteilt über den Quelltext. Haben die dann auch so Analysen gemacht. Dann sieht man im Grunde, dass dann ein gewisser Anteil immer Logging ist, ein gewisser Anteil sind vielleicht Sicherheitsüberprüfungen, ein gewisser Anteil ist auch sowas wie Transaktionsverwaltung von Datenbanken. Das ist im Grunde so repetitiver Quelltext, was man eigentlich verhindern möchte. Und dann haben sie gesagt, man trennt das im Grunde auf, indem man solche Instrumentierungstechnologien verwendet. Ist so die historische Idee gewesen. Ja, als Beispiel mal Transaktionsmanagement. Ja, ich habe leider meinen Beamer, meinen PowerPoint, den Pointer vergessen. Aber im Grunde der Gedanke ist, wir haben zum Beispiel hier so ein Abstract Transaction Aspect, der sagt uns, überall dort, wo wir eine Transaktion haben, wird eben dieser Transaktionskontext initialisiert. Dann wird so von dieser User Transaction UT.begin aufgerufen, dann proceed, das heißt, dann wird die eigentliche Methode aufgerufen und dann wird commit aufgerufen. Das heißt, wir haben sozusagen um den Quelltext wird immer was drumherum gewoben. Vorhin haben wir das mit einem ganz einfachen Beispiel gesehen, dass ein Logging-Statement halt nur davor ausgeführt wird und danach würde das Proceed aufgerufen und hier sehen wir eben, da wird davor und danach was gemacht. Und dann haben wir sozusagen, wir haben den originalen Quelltext, wir haben diesen Abstract-Aspekt und dann haben wir, genau aus dem Paper, wo die Leute sich sozusagen initial mal überlegt haben, und dann haben wir ganz viele Definitionen, wo das gebraucht wird. Das heißt, überall dort, wo wir eine Transaktion in der Methode haben wollen, müssen wir dann spezifizieren wir dann, dass da eine Transaktion sein soll. Und damit ist der Gedanke, dass wir diese Concerns sozusagen trennen. Wir haben einerseits das Domänenspezifische, was macht die Datenbankinteraktion? Und andererseits haben wir dieses Technische, wir definieren, das ist eine Transaktion, was sozusagen so ein Stück weit, ja, woanders im Quelltext liegt, halt eben bei diesem Aspekt. Gibt es hier irgendjemanden, der das im täglichen Leben einsetzt? Aspektorientierte Programmierung. Okay. Das ist schon. Ja, das hätte ich auch so erwartet. Das ist auch, glaube ich, so das, das waren damals sozusagen Technologien, die haben die Leute entwickelt und war auch größerer Forschungsaufwand. Und die haben sich aber eigentlich die Vorstellung war aber wirklich, dass man das im täglichen Entwicklungsalltag einsetzt. Das hat sich, also offensichtlich, also mir ist auch noch nie im täglichen Entwicklungsalltag untergekommen. Doch? Genau, ja.
Sind für Steckbunden, das die Anti-Stay machen, aber also ist es kein System auch an irgendwelchen Aspekten programmieren. Das ist aber bei.
Der Kommentar nur für den Stream, der Kommentar war, heute wird es höchstwahrscheinlich mehr implizit benutzt, zum Beispiel im Spring-Framework.
Genau. Also Spring hat diese Möglichkeit, kommt gleich noch, dass man es implizit benutzt. Genau, guter Punkt, wird gemacht. Spring hat dann sozusagen so eine, also wir haben ja dann gleich drei Technologien sozusagen. AspectJ ist eine von den Technologien und Spring hat quasi so eine abgespeckte AspectJ-Variante, wobei das pure AspectJ sozusagen noch ein bisschen mehr kann, weil was AspectJ in Spring kann. Wo es aber sozusagen noch öfter eingesetzt wird, glaube ich, heutzutage, ist in Observability Tools. Das heißt, wenn man halt zum Beispiel OpenTelemetry benutzt, wenn man Zipkin benutzt, wenn man irgendwas benutzt, was halt eine Java-Software zur Laufzeit intern überwacht, dann wird es in der Regel mit so Instrumentierungstechnologien reingewebt. Das heißt, da muss eben Quelltext in den bestehenden Quelltext reingeschrieben werden, der dann zum Beispiel misst, wann ist die Startzeit von einem Aufruf, wann ist die Endzeit vom Aufruf, der sendet das dann halt irgendwo hin, zum Beispiel einen Zipkin-Server. Und das Reinweben passiert halt mit Instrumentierungstechnologien. Und dann kann man eben darauf basierend Anomalien erkennen, Architektur erkennen. Und das ist sozusagen so ein bisschen mein Thema. Transaktionsüberwachung, Mocking von Testobjekten sind auch noch zwei Dinge, wo es wahrscheinlich fast jeder Java-Entwickler einsetzt, weil zum Beispiel Hibernate halt das sozusagen intern benutzt und auch Mockito benutzt das intern. Das heißt, das ist Technologie, die in so Middleware-Sachen wird die halt öfter einbenutzt. Also als Entwickler sieht man es, benutzt man es, glaube ich, ja doch weniger. Genau, ich beschäftige mich halt vor allem mit der Architekturerkennung. Wie funktioniert das technisch? Was passiert da? Also viel zur Motivation. Was passiert da, wenn es aufgerufen wird? Es gibt im Grunde so unser normaler Bildprozess, ein normaler Ausführungsprozess von Java Software in Java ist, wir haben unsere Code-Dateien, wir kompilieren die, dann haben wir die .class-Dateien, führen die aus, haben den Prozess, der vielleicht Just-in-Time-Compilation macht und wo unser Benutzer den sozusagen dann drauf zugreifen kann. Und was die Instrumentierungstechnologien machen, ist, an zwei Stellen können die sozusagen das Programmverhalten ändern. Das eine ist diese Java-Agent-Schnittstelle. Das heißt, da geben wir der JVM diesen Parameter mit, sagen, hier wird soll so Java-Agent bei der Ausführung benutzt werden. Und dann würde der jedes Mal, wenn eine Klasse geladen wird, den Agenten fragen oder diese würde halt eine Klasse eine Methode aus würde in diesem Agenten eine Methode ausgeführt werden, die dann die sogenannte Pre-Main, die prüft, soll das überhaupt instrumentiert werden, diese Klasse, und wenn es instrumentiert werden soll, ändert die halt dann, gibt den sozusagen den geänderten Bytecode zurück. Und die zweite Variante ist, dass wir zum Beispiel jetzt mit Aspect J, aber es geht auch mit den anderen Technologien, dass wir schon davor zur Bildzeit die .class-Datei ändern. Das eine nennen wir halt Bildzeitinstrumentierung, das andere Laufzeitinstrumentierung. Und beides, wie wir sehen, hängt sozusagen nicht zwingend vom Quelltext ab. Das heißt, wir müssen vorher nicht den Quelltext haben. Das kann auch unser Closed-Source-Anwendung sein, theoretisch. Und dann können wir halt noch außenrum Dinge einfügen, Dinge verändern, was auch immer wir damit machen wollen. So viel zum grundlegenden Prozess. Bei der Bildzeitinstrumentierung ist sozusagen so, dass wir die, also das war quasi, was wir gerade gesehen haben, das war sozusagen so ein Aspekt oder ein Aspect J und ein Bytebuddy heißen die Sachen Aspekte. Dann weben wir den, sagt man, man webt den rein mit so einer extra Datei und dann kriegen wir die den instrumentierten Bytecode in einer separaten Datei und können eben den dann ausführen. Nachteil ist, dass halt der Weaving-Code schon zur Bildzeit bekannt sein muss. Das heißt, wenn ich jetzt eine Anwendung habe, ich entwickle die und möchte vielleicht den, weiß noch nicht, welchen Agenten ich benutzen möchte, ob ich jetzt OpenTelemetry oder Zipkin benutzen möchte, dann kann ich halt nicht zur Bildzeit das instrumentieren, sondern kann ich es eben ausstatten, wenn ich zur Laufzeit habe. Vorteil ist so ein bisschen, es reduziert den Overhead während des Class-Loadings, also man muss dann halt nicht zum Start des Programms da warten, also während halt das Programm umgeschrieben wird, erfordert aber halt eine Anpassung am Bildprozess. Und dagegen die Laufzeitinstrumentierung, die wird halt beim Start übergeben. Das heißt, wir haben diese Java-Agent-Schnittstelle und dann wird immer so eine Pre-Main ausgeführt. Und die wiederum in der Regel ruft die dann so einen Class-File-Transformer auf. Das sind sozusagen seit Java 5 native oder in Java von Java unterstützte Interfaces, worüber man dann beim Starten den Bytecode einer Anwendung verändern kann. Unser Transformer, also der Kern von so einem Transformer, ist, dass wir ein Class-File, ich glaube, es ist auch vorgehoben, ist, dass wir sozusagen den aktuellen Bytecode kriegen von der Klasse, die halt geändert werden soll, und dann den Bytecode wieder zurückgeben der geänderten Klasse. Und die Herausforderung, also das ist sozusagen unterstützt Java nativ, die Herausforderung ist, dass wir diesen Bytecode ändern müssen. Das heißt, dass er Bytecode schreiben ist nicht ganz trivial. Und das ist eigentlich, was im Kern diese Technologien dann machen. Genau, die haben sich so ein bisschen historisch entwickelt. Fand ich ja auch, also vorher habe ich die Technologien sozusagen nur benutzt, da habe ich mich dann noch ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Hat eigentlich angefangen mit den, am Anfang hieß das Java Class Library, dann Commons Bytecode Engineering Library, das gibt es heute auch noch, 1998 entstanden, dann gab es Java Assist, was, glaube ich, ein französisches Forschungsprojekt war und was sozusagen auch teilweise in den anderen Technologien heute eingesetzt wird. ASM und Aspect JSON dann 2001 entstanden. Und damals gab es halt noch nicht diese Java Agent Schnittstelle. Das heißt, die meisten Technologien, bis auf Bytebuddy, sind alle eigentlich für die Bildzeitinstrumentierung entstanden. Und das heißt auch, der Schwerpunkt von denen ist halt, den Bytecode zu ändern und nicht halt irgendwas zur Laufzeit zu machen. Und dann 2014 ist Bytebuddy entstanden, als der Java Agent schon da war. Und dann jeweils sozusagen so ein bisschen danach folgend, nachdem diese Technologien entstanden sind, sind dann die darauf aufbauenden Middleware-Tools entstanden. Also zum Beispiel Spring 2, was halt die erste Spring-Version war, die das nutzen konnte, ist dann 2006 entstanden. Und Mockito hat halt das am Anfang auch nicht benutzt, hat dann aber eben etwa ein Jahr nachdem Bytebuddy gebaut wurde, das eingesetzt. Und ich sozusagen drei Projekte, die dann noch aktiv entwickelt werden, sind Java Assist, Aspect J und Bytebuddy. Und die habe ich mir sozusagen im Detail angeguckt und da gemessen, was der Overhead ist. Deswegen möchte ich jetzt im Folgenden ein bisschen erklären. Noch zur Abgrenzung, weil das bei, also das erste Mal, dass ich den Vortrag halt sozusagen, es gibt auch noch andere Varianten, um sozusagen Java-Klassen zu ändern. Und eine ist diese Annotation Processing API. Da muss man sozusagen, kann man woanders eine Annotation definiert dann so einen Prozessor und der ändert dann, was ausgeführt wird. Das wird ist eigentlich noch eine interessante Frage, wieso das nicht von Mockito benutzt wird und so weiter. Können wir vielleicht noch, wenn da jemand eine Idee hat bei der Diskussion. Es wird aber zum Beispiel halt von Lombok eingesetzt und ich glaube Jackson benutzt es auch. Genau, dann kommen wir zu den Kerntechnologien, die ich hier vorstellen möchte. Java Assist, AspectJ und ByteBuddy. Java Assist ist so das älteste davon und ist, okay, je näher ich hier rankomme, desto mehr piept das, oder? Okay. Java Assist ist so das älteste davon und ist eben ursprünglich geschrieben worden, um Bytecode zu ändern. Das heißt damit, und kann auch nur das, also kann nur den Bytecode ändern. Wenn man das zur Laufzeit einsetzen will, muss man diese Java Agent, den Java Agent selbst implementieren. Und das heißt, man muss selbst selektieren, wo geändert wird. Das heißt, die anderen Technologien, die haben dann jeweils eine High-Level-Schnittstelle dafür, um das zu tun. Bei ByteKD muss man halt diese Pre-Main einmal implementieren, so einen Class-File-Transformer erzeugen. Und dann ist ByteBuddy eben nur eine Bibliothek, die den Bytecode einliest und dann den geänderten Bytecode ausgibt. Und prinzipiell, werden Klassen immer durch Strings manipuliert. Das heißt, man kann sowas sagen wie, man müsste sozusagen, wenn man jetzt hier sagen möchte, Integer i equals 3, Integer i equals new integer in Klammern 3, müsste man sagen, dann würde man das als String ByteBuddy übergeben. Macht es natürlich relativ einfach zu erstellen, hat dann aber keine Syntaxüberprüfung. Also AspectJ, das sehen wir gleich, hat sozusagen jetzt einfach Java-Code. Das heißt, man sieht auch zur Kompilierzeit vom Aspekt, ob es ein Problem gibt, oder zum Kompilierzeit vom Instrumentierungscode. Bei Java Assist sieht man, ob es Probleme gibt, erst zur Laufzeit des Programmes und eben auch nur, wenn genau die Stelle des Programms ausgeführt wird, wo dann die Instrumentierung durchgeführt wird. Das heißt, das ist durchaus fehleranfälliger und sozusagen vom Handling her deutlich, deutlich komplexer. Und meine Annahme war dann, als ich es mir zum ersten Mal angeguckt habe, dass es dafür vielleicht performancemäßig besser ist. Das sehen wir dann gleich. Was negativ ist sozusagen, es ist halt vor Java 5 entstanden, deswegen, ich weiß nicht, wieso man das nicht angepasst hat, kann man auch kein Autoboxing. Das heißt, wenn man sowas wie Integer i equals 3 sagt, dann geht das nicht, weil das halt dann versuchen würde, dem Integer i ein Int zuzuweisen. Deswegen muss man sagen, new Integer 3. Also ein bisschen alte Technologie, wird aber gepflegt, wird aktiv weiterentwickelt und ist unter der Mozilla Public License. Mal als Beispiel, wie es aussieht. Hat sozusagen so, man muss sich immer so ein Classpool holen und dann die aktuelle Klasse holen. Und dann zum Beispiel könnte man alle Methoden durchgehen. Und wenn man jetzt zum Beispiel alle Aufrufbeziehungen zwischen zwei Methoden ermitteln wollen würde, dann könnte man zum Beispiel sagen, es gibt immer so ein Workload Manager und der wird dann aufgerufen mit dem aktuellen Full Qualified Method Name und das wird halt in die aktuelle Methode an den Anfang eingefügt. Also leichteste wäre bestimmt so eine Log Statement hierin zu machen. Hier wird jetzt halt eine externe Klasse aufgerufen. Also wird definiert, dass, wenn der Aspekt aufgerufen wird, das eingefügt wird in den Bytecode, damit dann zur Ausführung der Methode halt dieser Aufruf durchgeführt wird. Genau, kann man dann beliebige Änderungen angeben, man kann Variablen deklarieren, man kann die Klasse auch völlig verändern, kann Subklassen erstellen, da ist eine ganze Menge möglich. Und am Schluss holt man sich halt den Bytecode, detached das, returnt dann den Bytecode und dann macht halt diese Java-interne Schnittstelle die Ersetzung. Das wollte ich jetzt sozusagen schrittweise erklären. Ist, glaube ich, klar geworden. So viel zu Java Assist, also ein bisschen alte Technologie, tut, was es soll, aber ist eher eine Bibliothek sozusagen, um Bytecode zu ersetzen. AspectJ, was ja auch in Spring gibt, ermöglicht sozusagen die Bytecode-Manipulation auch, ermöglicht aber auch automatisch zu selektieren, wo wir den Bytecode erweitern wollen. Das heißt, man hat so eine sogenannte AOP.xml. Dort sagt man dann gibt man so Matcher an. Und damit kann man sozusagen sagen, an welchen Punkten vor der Methode, nach der Methode oder bei dem Aufruf einer bestimmten Methode das gemacht wird. Das sehen wir jetzt gleich nochmal. Und ist der große Vorteil, eine große Neuigkeit war halt, dass man diese Aspekte definiert, die dann die Methodenausführung manipulieren und die eben zur Kompilierzeit des Aspektes schon geprüft werden können und die dann eben auch möglichen in Vererbungshierarchien einzugreifen. Und im Grunde haben dann die Technologien können eigentlich alles, was man sich so denken kann, das sind auf jeden Fall Turing-vollständig, also alles, was man sich so denken kann mit Java-Code, kann man mit diesen Technologien in bestehenden Java-Code reinweben. Das ist natürlich immer noch so ein extra Komplexitätslevel, also inwiefern das klug ist, ist eine andere Frage, aber man kann damit eigentlich alles machen. Und hier ist eine Eclipse Public License. Wie sieht das aus? Genau, wie so, das ist der nächste Schritt. Der erste Schritt ist erstmal, wo wird das erweitert? Bei Java Assist müssen wir immer sozusagen wirklich selbst irgendwie den Methodenstring prüfen, ob man jetzt die aktuelle Methode erweitern möchte. Bei SBACJ gibt es das sogenannte Join Point Modell. Das heißt, hier, wenn wir so eine Methode haben, die eine Calling Methode ist, die ruft My Method auf und dann haben wir vielleicht den Originalcode von My Method, dann gibt es verschiedene Join Points, also Punkte, an denen unser Aspekt aufgerufen werden kann. Das ist erstmal der Aufruf von außen. Das heißt, der Call von My Method, also wir sind noch nicht drinne, könnte sozusagen davor aufgerufen werden. Der könnte dann, also wir sind jetzt sozusagen an dem Punkt, wo wir davor sind. Er kann dann den eigentlichen Aufruf verändern und er kann dann auch wieder nach der Methode etwas machen. Da gibt es dann jeweils, kann man sagen, Before, After und Call. Und das sozusagen, ja, und das ist dann sozusagen, das ist der konkrete Punkt, wo wir sind, der ist ein sogenannter Join Point, also zum Beispiel vor der Methode, nach der Methode. Und diesen Punkt beschreiben wir mit einem Point Cut. Das heißt, der Point Cut ist ein String, der uns definiert, welche Join Points von dem aktuellen Aspekt verändert werden. Als zum Beispiel hier könnte man sagen, ist halt der Point Cut jeweils die Execution von irgendeinem Rückgabetyp, irgendeine Klasse .myMethod. Und dann würden wir dazu halt noch Before und After definieren. Genau, und wenn wir das kombinieren mit dem Quelltext, der geändert werden soll, dann wird das ein Aspekt. Das heißt, der geänderte Quelltext selbst ist der Advice. Und die Änderung des Quelltextes ist dann der Point Cut und der Advice wären dann der Aspekt. Und da sieht man vielleicht auch so ein bisschen, dass das in der akademischen Welt entstanden ist. Also die Join Points, die Point Cuts, die Advices und die Aspects. Ist sozusagen die Terminologie von denen. Wenn man sich am Quelltext ansieht, finde ich, wird es immer ein bisschen klarer. Also man sagt halt, es gibt Methoden, wo eine Änderung dran vorgenommen wird, werden soll. Zum Beispiel, wir wollen hier eine Methode monitoren. Dann definieren wir diese Point Cuts, also alle Punkte im Ausführungsflow des instrumentierten Programms, wo wir es machen wollen, was jetzt hier alle Ausführungen von irgendeinem Rückgabetyp und irgendeiner Klasse .myMethod wären. Dann sagen wir, es soll vor der Methode was gemacht werden, können auch danach, wir können auch sozusagen beides machen. Also das wäre dann around. Und dann zum Beispiel machen wir hier dasselbe, holen uns die Signatur und schreiben die irgendwo hin, geben die an irgendeine andere Methode weiter. Und dann gibt es sozusagen noch eine Interaktionsebene, diese AOP-XML, die ich vorher schon erwähnt habe. Also man aktiviert dann, man sagt dann, welche von diesen Aspekten für welche Klassen benutzt werden sollen. Das ist dann sozusagen noch so ein Matching auf Klassenebene. Man hat natürlich auch schon Matching auf, also theoretisch hat man auch schon Matching auf Klassenebene, weil man auch bei dem Stern.myMethod könnte man schon eine konkrete Klasse hinschreiben. Das AOP-XML ermöglicht dann noch sowas, sagt dann noch diese, da kann man sozusagen dann, wenn man jetzt 5 Aspekte hat, kann man sagen, dieser eine Aspekt wird bei dieser Programmausführung halt für diese Klassen eingesetzt. Es sind eine ganze Menge Möglichkeiten, das dann zu konfigurieren. Sieht etwas so aus. Wir könnten hier so ein Weaver haben, der zum Beispiel alles instrumentiert, außer die Sachen, die in org.slf4j liegen, weil wir wollen ja nicht Bibliotheken instrumentieren. Also typischerweise, wenn man es dann echt einsetzt, muss man da mal eine ganze Liste reinpacken, die nicht instrumentiert werden. Dann kommt halt der Instrumentierungscode, wird dort definiert und dann wird halt die Java-Klasse aufgerufen. Zum Grunde, also die haben halt diese Pre-Main, die man sonst selbst implementieren müsste, haben die im Verein implementiert und kann halt mit so einer XML-Datei definieren, wo erweitert wird. Spring war vorhin der Punkt, ist sozusagen, SBACJ enthält, glaube ich, 7 von diesen Sachen, Execution Within, Around und noch ein paar weitere, kann man alles in der Dokumentation nachlesen. Spring hat dann einfach hat aber eine reduzierte Menge von diesen Point-Cut-Ausdrücken. Zum Beispiel Call Get Initialization. Okay, hat Aspect J jetzt noch zusätzlich. Und das ist auch, ja, wer das mal macht, ist es auch nicht ganz trivial, die beiden zusammen zum Laufen zu kriegen, weil sozusagen Spring das eigene Aspect J mitbringt. Und also wer da eine Frage hat, kann mir gerne nochmal eine E-Mail schicken. Im Grunde muss man dem Spring dann so eine Aspect J Instrument Jar mitgeben, als Agent, und dann ist das ein Agent, der dann den anderen, den eigenen Agent aufruft. Also wenn man nicht das Spring-Native benutzen will, muss man den Spring-Instrument-Agent mitgeben, der den eigenen Agent aufruft. Muss man einmal gemacht haben, ist irgendwie eine Zeile Code, aber es ist so ein bisschen, oder eine Zeile beim Aufruf, aber es ist so ein bisschen friemelig beim Handling. Genau, so viel zu Aspect J. Kommen wir zur letzten Technologie, zu ByteBuddy. ByteBuddy ist so das modernste. Wird im Grunde so von, so, glaube ich, so eine One-Man-Show von, also Raphael Winterthaler heißt er irgendwie, das einfach hat es bei seinem persönlichen GitHub-Account veröffentlicht und hat halt eine API zur Bytecode-Manipulation geschrieben. Das heißt, ist wieder ein bisschen wie Aspect, wie Java es ist. Es ist vor allem eine Bibliothek, um halt den Bytecode zu manipulieren. Den Java-Agent muss man wieder selbst implementieren und auch man muss wieder selbst selektieren, was man es gibt so eine Schnittstelle, mit der man dann definieren kann, was instrumentiert wird. Die ist dann aber bei Aspect.js, das ist ja so eine Mischung aus diesem XML und diesen Java-Sachen. Bei ByteBuddy ist das so eine Java-API, mit der man dann definieren kann, was instrumentiert werden soll. Die Syntax von den Advisors ähnelt so ein bisschen Aspect.j, hat also auch wieder Syntaxüberprüfung zur Kompilierzeit, ist also sehr praktisch, kann auch wieder Vererbungshierarchien eingreifen, alles machen, was man will. Und es steht unter Apache License, das heißt sozusagen, das ist so ein bisschen die liberalste Lizenz von denen, während die Eclipse und Mozilla License ein bisschen weniger Verwendungen erlauben. Wie sieht das dann in der Praxis aus? Man kann, was sozusagen bei Aspect J before war, ist hier Method Enter und dann sagt man, es gibt halt die originale Signatur und vielleicht hier so eine Variable, die die Calls, also alle Aufrufe der aktuellen Klasse sich merkt. Wenn es die vorher nicht gab, wird die halt gesetzt und dann kann man wieder, könnte man zum Beispiel in diese Calls was reinschreiben und sich dann merken, was von dieser Klasse alles aufgerufen wurde und das am Schluss serialisieren. Um dann irgendwie Analysen darauf zu machen. Man muss eben die Pre-Main wieder selbst implementieren, aber es gibt dann halt diese Java-Schnittstelle, um zu definieren, wo Quelltext geändert wird. Das heißt, man sagt, und das ist halt dieser Agent-Builder, den halt ByteBuddy mitliefert. Das heißt, wir müssen dann die Pre-Main selbst definieren, erzeugen dann so einen Agent-Builder und sagen dann zum Beispiel, jetzt wollen wir alle Methoden, die MyMethod heißen, die eine bestimmte Annotation haben und die vielleicht einen String zurückgeben, da wollen wir eine Instrumentierung machen und dann wollen wir diesen MyInterceptor aufrufen. Und das machen wir dann mit dieser, also diese Instrumentierung ist immer sozusagen, Java möchte eben, dass wir auf diesem Instrumentierungsobjekt irgendwas machen, so ist die Java-API und deswegen müssen wir hier dann am Schluss dieses Install on Inst aufrufen. Und ByteBuddy, ja, ist, glaube ich, so das modernste von den Technologien, wird von verschiedenen Frameworks benutzt. Zum Beispiel eben von Mockito, um Rückgabewerte zu ersetzen. Das heißt, wenn man im Mockito-Quelltext guckt, das alles ist sehr indirekt, ist ja ein riesiges Projekt. Aber am Schluss, der Kern ist dann halt, dass da einmal dieses On-Method-Exit wird dann halt etwas... wird dann auf dem gemockten Objekt etwas anderes zurückgegeben, als das, was ursprünglich zurückgegeben werden sollte. Wird aber auch von verschiedenen anderen Technologien benutzt, zum Beispiel Hibernate ersetzt dabei Datenbankinhalte, weil man ja auch bei diesen Pojos will man ja auch dann was anderes zurückkriegen, als das Pojo normalerweise zurückgeben würde und dafür wird halt der Bytecode auch geändert. Und für Observability ist es so, glaube ich, das verbreitetste Tool mittlerweile, OpenTelemetry, der Elastic APM Agent benutzen die. Gibt es bestimmt noch eine ganze Menge anderen von diesen Agents, die das benutzen. Genau, ich habe mir das sozusagen alles mal angeguckt. Ich habe so eine kleine Demo damit gebaut, wer das mal anschauen möchte. Ich glaube, wir haben auch Zeit, noch kurz in den Quelltext reinzuschauen oder auch länger als kurz. Genau. Das ist wahrscheinlich ein bisschen klein. Sieht man das so? Ja, okay. Genau. Also hier ist mal das Byte-Buddy-Example. Beispiel. Wir müssen halt immer diese Pre-Main implementieren, die dann immer so eine Instrumentation, also so eine Java-Lang-Instrumentation kriegt. Und ab da sind wir bei ByteBuddy eigentlich in dem ByteBuddy-Quelltext. Hier in dem Beispiel habe ich mal was gebaut, mit dem man die sozusagen mit dem man die Aufrufhierarchien von Kafka visualisieren kann. Also prinzipiell kann man mit dem Beispiel die Aufrufhierarchien von allem rauskriegen. Ich habe es bei Kafka ausprobiert, bei Kafka funktioniert. Sind wir so ein bisschen wenn wir zum Beispiel hier, Kafka ist ja teilweise Scala-Code, wenn man Instrumentierung macht und man hat eine Bibliothek, die man vorher noch nicht gesehen hat, dann führt es oft dazu, dass dann halt also wenn dann irgendwelche grundlegenden Bibliotheken eine Million Mal eine Methode aufrufen, die wird instrumentiert, dann macht man oft die Programmausführung kaputt. Deswegen muss man, also zum Beispiel hier habe ich dann halt die Scala-Sachen so händisch rausgenommen von der Instrumentierung. Wenn man jetzt irgendwas anderes als Kafka benutzen würde, müsste man es wahrscheinlich einmal ausführen, würde feststellen, das instrumentiert jetzt irgendwie diese 10 anderen Bibliotheken noch und dann müsste man die eben auch quasi händisch exkluden. Genau. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das matcht sozusagen, das prüft hier, ob das instrumentiert werden kann, genau, sozusagen Sachen, die älter sind als Java 52, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich Java 11. Die können sozusagen auch nicht instrumentiert werden. Und dann wird aber am Schluss halt hier, wird dann diese Transformation definiert. Hier wird dieses Calls-Feld hinzugefügt. Das heißt, wir merken uns halt, welche Methode aufruft. Und dann am Schluss, wo wird jetzt der Method, genau, hier wird halt der Method Call Advice hinzugefügt. Und der ist eben das, was wir gerade gesehen haben mit dem Method Enter. Der merkt sich dann die Calls, holt sich dann immer alle Caller-Callee-Relationships, weil wir sozusagen sagen, wir wollen immer rausfinden, wer hat wen aufgerufen, und schreibt das dann einfach in eine Datei weg, in diese Calls.txt. Vielleicht zum Vergleich gucken wir uns nochmal Java Assist an, also so ein ByteBuddy ist das neueste Framework, Java Assist das älteste. In Java Assist haben wir halt auf dieser Pre-Main-Ebene gar keine Unterstützung von der Bibliothek, das heißt, wir müssen die Pre-Main halt, wir müssen diese kriegen einfach die Instrumentierung und müssen dann so einen Transformer selbst implementieren. Wobei, okay, sorry, das war jetzt die Java. Wobei wir da halt einfach von dem, genau, das Java-Interface implementieren. Hier habe ich sogar noch ein paar mehr Sachen excluded, weil die scheinbar bei Default von Java auch instrumentiert. Genau. Okay, also diese internen Sachen theoretisch gibt einem die das Java-Interface halt auch zum Instrumentieren. Das macht ByteBuddy schon für einen, dass es das rausfiltert. Und hier bei Java Assist muss man es halt dann händisch noch rausfiltern. Plus die Sachen, die man halt auch bei ByteBuddy rausfiltern muss. Also diese Scala-internen Sachen, die eine Million mal aufgerufen werden. Wenn man die instrumentiert, macht es halt das Programm jetzt extrem langsam. Aber das ist quasi so ein bisschen ja, notwendiger Boilerplate. Und dann geht halt die eigentliche Instrumentierung los. Wir holen uns die Klasse, wir gucken, ist sie ein Interface? Also Interfaces sollte man auch nicht versuchen zu instrumentieren, weil man ja bei einem Interface, dann würde er versuchen, die Methode zu instrumentieren, ist aber nicht erlaubt, da eine Instanzmethode zu ändern, also gibt es einen Fehler. Und das kriegt man halt bei Java Assist immer alles nicht zur Kompilierzeit vom Aspekt hin, das kriegt man halt erst zur Laufzeit raus. Genau, dann gucken wir halt, ob die Methode leer ist. Wenn sie nicht leer ist, dann machen wir hier was. Und wie ich schon gesagt habe, es gibt halt keine Laufzeit, keine Syntaxüberprüfung zur Kompilierzeit. Deswegen ist da bei Java Assist das Leichtere, dass man im Agenten dann eine weitere Klasse übergibt und dann sozusagen als Java Code nur sagt, es wird halt diese Klasse, diese Methode aufgerufen. Und dann in der Klasse, hier habe ich das mal Call Writing Manager genannt, in der Klasse kommt dann halt der eigentliche Code, was wir machen wollen. Zum Beispiel hier war ja das Ziel, wir wollen die Aufrufbeziehungen rekonstruieren. Und dann holt er sich halt aus dem Stacktrace die Aufrufbeziehungen und schreibt die wieder in dieselbe Datei. Das heißt, das ist quasi derselbe Quelltext, wie wir den vorher hatten in ByteBuddy. Und das können wir auch machen, weil die Klasse halt einfach in dem Agenten liegt. Und dann können wir halt während der Instrumentierungszeit das auch aufrufen lassen. Und das ist dann quasi der Workaround, damit wir zumindest für einen Teil von unserem Instrumentierungscode wieder Syntaxüberprüfung kriegen. Ja, jetzt ist aber 35, also habe ich noch 5 Minuten. Dann würde ich nochmal... Genau, also ihr könnt euch das Beispiel alle online angucken. Ich würde halt einfach mal das Ergebnis zeigen. Also, oder das gibt hier so eine Redmi. Und der Kern ist sozusagen, man muss halt den Agenten kompilieren. Und der Kern ist dann, dass man sagt, dass da so diese Extra-Args beim Kafka-Start, dass da so ein Java-Agent mit übergeben werden soll. Zum Beispiel der Java-Assist-Agent oder welchen Agent auch immer übergeben möchte, dann wird halt beim Klassenladen, wird halt die Instrumentierung durchgeführt, dann schreibt er jetzt in dem Fall diese Calls.txt raus, weil das war das, was wir implementiert haben in den Aspekten. Dann liegt da noch so ein kleines Bash-Script, was die so ein bisschen bearbeitet, und eine kleine HTML-Datei. Und was man dann zum Beispiel rauskriegen kann, ist sowas hier, dann sieht man halt, welche Klassen welche aufgerufen haben. Ich habe hier noch je nach Präfix die ein bisschen eingefärbt. Und hier sieht man zum Beispiel, dass hier irgendwie bei Kafka gibt es so ein Block von Methoden, die quasi alle von derselben Klasse eine Aufrufhierarchie haben. Und da sieht man, das ist der Event Queue Event Handler. Macht Sinn. Also es gibt schon mal eine ganze Menge Ereignisse, die werden alle vom Event Handler aufgerufen. Hier gibt es noch diesen Node to Controller Request Thread. Das ist der Kraft Client Driver. Ja, gibt halt sozusagen scheinbar so ein bisschen, also die Kohäsion ist scheinbar so einen bestimmten Programmteil etwas höher. Wäre sicherlich auch interessant, sich das auf Kafka-Domänen-Ebene anzugucken, aber ich schaue mir die Instrumentierung oder diese Analysetechnik an, wie man es überhaupt rauskriegt. Und ja, das ist sozusagen ihr habt das Beispiel gerade gesehen, es ist nicht viel Code, das sind, keine Ahnung, vielleicht 100 Zeilen insgesamt pro Agent, mit der man eigentlich relativ schnell so die Aufrufbeziehungen rauskriegt, Logging reinweben kann, Laufzeitverhalten verändern kann. Genau, so viel zu den Technologien. Nochmal zusammengefasst, die Eigenschaften, ByteBuddy ist eigentlich so das Modernste, auch wenn ihr das mal, wer jetzt wirklich im Alltag braucht, ist es wahrscheinlich das coolste Tool da zum Einsetzen. Ein Nachteil ist, dass es keine Lambda-Ausdrücke richtig instrumentieren kann. Das heißt, man kommt sozusagen man kann so Experimental Feature anschalten und dann geht das zumindest, als ich es zuletzt probiert habe, was jetzt vor, weiß ich, 2-3 Monaten war. Das hat aber bei mir dann irgendwie so zu Segmentation-Fault-Problemen in Java geführt, was ja schon ein untypisches Problem eigentlich in Java ist. Das heißt, das funktioniert dann mit ByteBuddy nicht so. Ja, aber ansonsten ist das aus meiner Sicht so die modernste Bibliothek zur Benutzung. Ja, so viel zu den Technologien. Ich habe mir das dann im Kontext von vom Overhead-Vergleich eigentlich angeschaut. Das heißt, habe geschaut, wie ist der Overhead, wenn man diese verschiedenen Instrumentierungstechnologien für Observability benutzt. Prinzipiell bei Observability-Tools haben wir verschiedene Quellen von Overhead. Also einerseits verursacht die Instrumentierung Overhead, aber auch das reine Datenerfassen, also dass wir System Nanotime aufrufen, dass wir uns den Namen der aktuellen Methode holen oder sowas, verbraucht Zeit. Und dann auch die Verarbeitung der Daten braucht Zeit. Das heißt, für die Observability müssen wir ja immer irgendwo reinschreiben, zum Beispiel eine Queue, die das dann irgendwie in eine Datenbank schreibt oder wo auch immer in unser Grafana. Also irgendwo muss halt bei Grafana oder einer Visual irgendein Tool rauskommen. Aber ich habe mir jetzt also angeschaut, wie verhalten sich die verschiedenen Instrumentierungstechnologien. Dafür habe ich im Grunde dieselbe Monitoring in allen Instrumentierungstechnologien einmal implementiert. Das heißt, in Java ist es ByteBuddy und AspectJ. Und dann geschaut, wie, wenn wir denselben Anwendungsfall sozusagen damit tracen, was ist dann der Overhead. Und was man sieht, ist, dass AspectJ halt relativ langsam ist. Das sieht man, nicht zu tief in die Details geschaut, aber wenn man sich das mit Visual VM nochmal anschaut, sieht man, dass AspectJ intern irgendwie pro Methodenaufruf 3 weitere Methodenaufrufe verursacht. Und das ist natürlich, das verursacht dann halt, dass der Stack Trace größer wird und das ist halt für so auch einen relativ großen Overhead. ByteBuddy, Java Assist und eine andere Technologie, die so auch eher die ist wirklich sehr forschungsorientiert, deswegen habe ich die jetzt nicht vorgestellt. Diese von der Uni Prag wird hier entwickelt. Die sind im Grunde statistisch nicht signifikant voneinander unterscheidbar. Jetzt sieht man, die Zahlen sehen ein bisschen anders aus. Also ByteBuddy sieht so aus, als wäre ein Ticken langsamer als Java Assist. Aber das ist nicht sehr statistisch signifikant, wenn man sich die Standardabweichung anschaut. Das heißt, die würde ich jetzt mal sagen, sind etwa gleich, wenn man sie zur Laufzeit instrumentiert. Wenn man sie zur Bildzeit instrumentiert, gibt es ja noch eine weitere Variante neben den Technologien benutzen. Und zwar kann man ja einfach die Sachen im Quelltext schreiben. Und da sieht man, wenn man halt diesen Quelltext, den Instrumentierungsquelltext, der unsere Observability uns bringt, wenn man es direkt reinschreibt, hat man auf jeden Fall nochmal einen geringeren Overhead, als wenn man so ein Instrumentierungstool benutzt. Das heißt, die haben schon geringen Overhead, aber noch geringer ist er halt, wenn man einfach direkt den Quelltext schreibt. Genau. Und genau, die skaliert auch alles weitestgehend linear. Also es ist keine, auch wenn man es im großen Stil einsetzt, ByteBuddy oder auch die anderen Technologien, gibt es keinen großen oder kein mehr als linearen Overhead. Alles klar, damit bin ich sozusagen am Ende meines Vortrags. Ich habe euch hoffentlich nahegebracht, was Instrumentierungstechnologien sind, wieso man sie braucht. Vielleicht nicht unbedingt immer im Alltag, aber manchmal gibt es vielleicht dann doch einen Anwendungsfall, wie man die mit so einer Premium-Methode und so einem Class-File-Transform implementiert. Und dann habe ich euch die drei Technologien nähergebracht und freue mich jetzt ja, dass ihr mir erzählt, wie man das dann noch in verschiedenen Anwendungsfällen einsetzen kann. Danke fürs Zuhören.
Vielen Dank. Gibt es Fragen?
Wie verhalten sich diese drei im Verhältnis zu ASM an sich? Weil ByteBuddy nutzt, soweit ich weiß, auch dieses ASM-Framework.
Ja, also ASM ist von dem Programmiermodell, soweit ich es gesehen habe, Java Assist näher. Habe ich aber einfach nicht untersucht. Wäre sicherlich eine interessante Frage. Ja, aber hab ich mir einfach nicht angeguckt. Ja.
Also ich kann dazu sagen, dass ich dieses ASM nutze und das ist ein bisschen mehr Aufwand, weil man ja wirklich im Bytecode rumfuscht sozusagen. Ich hoffe, dass man einen gewissen Overhead, den halt diese Frameworks mitbringen, weil die auf einem abstrakteren Level sind, damit umgehen kann. Und ja, okay. hätte mich mal interessiert, wie da eben dieser Overhead ist. Aber
ja, das ist eine interessante Frage. Ja, können wir vielleicht nochmal offline drüber, aber genau, mein eigentliches Forschungsthema ist, wie kann man mit minimalem Aufwand Performance-Änderungen erkennen, und das wäre sozusagen das erste halt von diesen, man hat ja verschiedene Stellschrauben, die erste Stellschraube ist halt die Instrumentierungstechnologie, und deswegen dann ist es halt direkt den Quelltext schreiben ist das schnellste, man hat nicht immer direkt den Quelltext und so, von daher wäre auf jeden Fall eine spannende Frage, ob du, wenn du sagst, mit ASM ist vielleicht besser.
Also gibt es noch weitere Fragen, sonst würde ich hier weitermachen.
Also das ist sehr spannend, weil ich beschäftige mich auch mit Performance-Messung. Allerdings versuche ich Big Data Frameworks zu untersuchen und nutze dafür oder versuche eine Bibliothek zu erweitern, die aus dem Hochleistungsrechnen kommt. Das heißt, ich habe noch ein paar andere Herausforderungen drin. Ich muss zum Beispiel, also diese Bibliothek, die aus dem Hochleistungsrechnen kommt, die ist in C geschrieben. Das heißt, ich habe dann immer noch das Datenübertragen zwischen der Java-Welt und der C-Welt drin. Aber ja, würde mich mal interessieren, also ob man mit diesen Tools vielleicht sich das Leben ein bisschen leichter machen kann.
Mit welchen Tools meinst du? Mit den Instrumentierungstechnologien kommst du ja in C nicht ran, oder meinst du?
Also doch. Also was man im Prinzip macht, so wie du das auch schon machst, ist sich irgendwie so ein Interface zu bauen und dann einfach die Aufrufe sozusagen bloß noch einzubauen mit diesen Tools.
Ja.
Ich habe festgestellt, dass die Auswahl der Methoden, die man wirklich instrumentieren will, die ist üblicherweise recht schwierig, weil man die eben selber implementieren muss. Ich habe jetzt den Nachteil, dass dadurch, dass ich an diesem Hochleistungsrechnen-Framework dranhänge, dass da schon eine Variante existiert, an die ich mich halten muss. Also gibt gewisse Herausforderungen eben im Bezug auf Performance-Messungen. Da würde ich mir wünschen, dass wir uns auch mal drüber unterhalten, vielleicht nach dem Vortrag.
Gerne. Also nur der Grund, also hier habe ich ja gesagt, zu sagen, Instrumentierung ist der erste, was vielleicht weiß nicht, ob Sie von den anderen noch interessant. Aber was der Hauptding ist, was bei mir noch eine enorme Ersparnis gebracht hat, ist, wenn man im Quelltext, also in dem Aspekt direkt aggregiert, Daten aggregiert, das heißt, dass man nicht bei jedem Methodenaufruf was rausschreibt, sondern man sagt, man hat so einen Counter und man hat zwei Zahlen. Der eine ist die Ausführungszeit, der andere ist ein Counter, wie oft es ausgerufen wird. Und dann sagt man, wenn man das halt 100 erreicht, dann schreibt man halt die aggregierte Ausrufzeit raus, statt das eben jedes Mal in die Queue zu schreiben. Aber tauschen wir uns noch zu aus, ja.
Gibt es weitere Fragen? Wenn nicht, würde ich mal eine stellen. Mhm. Wie sieht's denn aus mit sowas wie GraalVM? Gibt's da Projekte, dass man entsprechend quasi dann den Output dort sinnvoll instrumentieren könnte? Oder ist das dann halt wirklich schon sehr systemlastig?
Den Output von GraalVM?
Ja, ja. Also der optimierte Output.
Na, GraalVM ist ja an sich nur eine JVM, die man jetzt als Drop-in-Replacement nutzen kann. Und man könnte jetzt diese Messung natürlich auch mit GraalVM machen. Und damit könnte ich ja sozusagen, also damit würde ich dann diese, also könnte ich jetzt zum Beispiel auch Performance-Messung in GraalVM machen, könnte auch die Overhead-Messung in GraalVM machen. Habe ich konkret nicht gemacht, weil ich da auch kein Format, soweit ich das da informiert bin, ist die Enterprise Edition da auch besser als die Community Edition performance-mäßig, ja. Da gibt's in Prag eine Forschungsgruppe, die sozusagen das Performance Benchmarking von GraalVM im Detail analysiert. Aber genau, das ist nicht mein Hauptthema. Ja.
Okay, danke. Ansonsten, wenn es keine weiteren Fragen gibt, vielen Dank nochmal für den Vortrag und in einer Viertelstunde geht's hier grob weiter.
Danke.